dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger! Der Pass! Gedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist auf dem Grill wieder gekommen!
Der Pokal 2025 trägt den roten Brustring und spricht Schwäbisch.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschaltet Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky.
Sebastian, die Lage ist so prekär, dass wir uns entschieden haben, heute schon aufzunehmen.
Ja.
Aber wir sprechen nur über das Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC St. Pauli. Alles andere, also NLZ, VfB-Frauen, Transfer-News, ja. Sebastian, ja. Mach dich auf was gefasst. Und natürlich auch die Gegnervorschau auf Köln nehmen wir am Donnerstag auf. Unser Ziel ist es jetzt, möglichst da an den Spielen ranzurücken, also sprich jetzt an St. Pauli spielen und am Donnerstag eben an das Spiel gegen den ersten FC Köln. Prekär ist die Lage beim VfB natürlich noch nicht, Sebastian. Oder?
Ja, sagst du, aber also, ich meine, das erste Ligaspiel im Jahr verloren, jetzt 15 Punkte Rückstand auf die Bayern. Also ich finde, Sebastian Hoeneß muss sich so langsam mal erklären.
Oh ja, also ich habe es wie immer getan. Ich hätte es nicht tun sollen. Ich bin nach dem Spiel kurz auf Social Media unterwegs gewesen und da war schon wieder richtig was los. Wir werden über einiges davon heute zu sprechen haben, aber ich kann dir schon zu Beginn sagen, sowohl für die St. Paulianer gegebene, wie auch der für uns nicht erteilte Handelfmeter beschäftigten mich persönlich nach dem Spiel eigentlich überhaupt nicht, weil ich hatte ein ganz anderes Thema beim VfB. Ich habe nämlich gesehen, dass die sich unheimlich schwer taten, energetisch aufzutreten. Und was mich störte, war nicht die Schiedsrichterleistung, die auch, kann ich schon dazu sagen, die auch, ja, aber viel problematischer fand ich unser Anlaufverhalten. Ja, das fiel uns schwer. Intensive Läufe, Sprints, schnelle Positionsfindungen. Und das führte zu einem Auftritt, der uns ganz oft in eine reaktive und eben nicht in eine aktive Situation brachte. Also böse gesagt, der VfB spielte wie ich am Freitag vor einem dreiwöchigen Urlaub, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich kann es freundlicher ausdrücken, wir waren vom Kopf her und vielleicht auch körperlich nicht in der Lage, die Intensität des FC St. Pauli zu matchen. Wie hast du denn das Spiel miterlebt?
Ja, so ähnlich wie du. Also ich habe es erstmal zum Glück auf dem Sofa erlebt und nicht im Hamburger Schiedwetter. Da nochmal Props an alle Fans, die erneut mitgefahren sind oder die vielleicht gleich im Norden geblieben sind und nach dem Dauerfrost in Kiel jetzt Dauerregen in Hamburg erlebt haben. Also wirklich ganz, ganz großen Respekt. Ja, aber wie du sagst, ich glaube, da muss schon ein bisschen was zusammenkommen, damit der Tabellenvierte gegen Tabellenvorletzten so chancenlos verliert. Und das sind für mich genau die drei Faktoren, von denen du zwei schon angesprochen hast. Also einmal, von denen du einen angesprochen hast, der VfB, dem irgendwie die Energie fehlte, sowohl in Beinen als auch im Kopf. Dann die St. Paulianer, die von ihrem Trainer Blessin richtig gut eingestellt waren und auch richtig scharf und heiß waren. Und dann auch das nötige Spielglück, was, glaube ich, in den letzten Partien dem VfB schon so ein Stück weit hold war und was dem VfB diesmal halt überhaupt nicht zuteil wurde, sondern die ganzen Entscheidungen, nicht nur vom Schiedsrichter, sondern auch so Glück, Pech, das fiel alles auf Seite der St. Paulianer. Und dann hast du am Ende halt so ein Spiel, wie wir es erlebt haben.
Ja, und auch St. Pauli, das muss man sagen, hatte in den letzten Spielen ja durchaus Pech. Also sie hätten einige Spiele davon nicht verlieren müssen, haben sie dann verloren. Und du hast es gesagt, bei uns lief es vielleicht manchmal eher ja, zu unseren Gunsten. Das kann man jetzt definitiv nicht behaupten. Ich möchte aber auch gleich dazu sagen, das war jetzt nicht der schlimmste Auftritt des VfB Stuttgart seit ever oder so. Ja, also es war einfach nicht das, was wir zuletzt gewohnt waren. Und ein Stück weit kann ich es auch nachvollziehen, ja. Wir gehen da gleich nochmal genauer drauf ein, wollen uns aber erstmal mit der Aufstellung beschäftigen, weil ich glaube, da haben wir auch schon wieder Themen, Sebastian. Denn die Rotation fiel eher moderat aus, außer Chabot und Leveling für die Jelch und Demirovic starteten, gab es keine Veränderungen. Das war schon überraschend, oder?
Für uns schon, das sieht man ja auch in unserem Startelf, in der Startelf-Tipp in der vergangenen Ausgabe, wenn wir komplett falsch lagen. Wir hatten mit viel mehr Rotation gerechnet. Jetzt waren es halt nur zwei Spieler. Ja, für mich schon weit ein Stück überraschend. Und man sieht also, Sebastian Hoeneß rotiert sogar die Rotation, indem er mal maximal, mal minimal rotiert. Und jetzt im Nachhinein ist man halt immer schlauer. Jetzt könnte man sagen, da die Frische gefehlt, vielleicht wären mehr neue Spieler besser gewesen. Hätte er 10-mal rotiert, wir hätten das Spiel verloren, hätten wir jetzt gesagt, das war zu viel Rotation.
Ich meine, nach so einem Spiel, nach den Leistungen, die wir gesehen haben, ist es nicht schwer, sich heute hier hinzusetzen und zu sagen, dass eigentlich auf jeder Position XY das hätte besser machen können. Keine Frage. Für mich war eigentlich klar, dass in allen Mannschaftsbereichen die Spieler noch Luft nach oben gehabt hätten. Ja, also du siehst es ja schon im Zentrum, Stiller und Karasor, das war nicht das Zentrum, was wir in den letzten Wochen erlebt haben. Die Flügelbesetzung, die gefiel mir auch nicht so richtig gut. Klar, du hattest auf rechts einen weit aufgerückten Wagnermann, der den rechten Flügel besetzte. Das ist aber eigentlich ja auch eine Stärke von Lorenz Assignon. Und vielleicht ist er da auch noch einen Tick besser als Josh. Also zumindest, wenn er einen gewissen Flow hat. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Sebastian Hoeneß aktuell nicht ganz so viel durchrotiert. Weil die Spieler, die ja sonst auf der Bank sitzen, gar nicht so viele Minuten bekommen. Also wir wechseln ja selten mal vor der 60. Minute, wenn es nicht sein muss. Das ist dann schon früh für unsere Verhältnisse. Und dementsprechend ist es natürlich dann auch schwer, für die anderen Jungs direkt da zu sein, wenn es dann eben gefragt ist. Das kann man von denen verlangen, keine Frage. Hm. Aber ob die es jetzt wirklich besser gemacht hätten, da fehlen mir dann auch ein paar interne Informationen. Dazu kommt natürlich auch, wie sehen die Leistungsdaten aktuell aus? Wie belastbar sind die Spieler? Vielleicht waren all die 11, die wir jetzt gesehen haben, eigentlich in einem Top-Zustand. Ja? Und Sebastian Hoeneß war sich sicher, die können das nochmal abrocken, so ein Spiel. Und dann kam der Gegenwind und der hat sich umgeblasen. Das ist ja durchaus ist so, ja. auch möglich. Was mir auch auffiel, es gab Probleme bei der Mannschaft, das sage ich gleich dazu, den taktischen Plan von Sebastian Hoeneß so umzusetzen, wie es in den letzten Wochen gelang. Denn ich fand die Idee, die wir hatten, die Spielidee, die fand ich nicht verkehrt. Also wir haben wieder sehr extrem linkslastig gespielt, hatten da eigentlich auch die richtigen Spieler, die sich in engen Räumen bewegen können. Du hattest Mittelstädt und Führig auf links, Elkanus, Stiller, Undav, die haben alle diese linke Halbspur, die linke Seite überladen. Ihr seht das jetzt auch gerade hier in der Realformation. Und das ist eben dann das, was wir eigentlich immer spielen. Diese Überladungen, aus denen wir uns dann entweder befreien durch eine Verlagerung oder ein Chris Führig, der ein Dribbling anzieht, ein Maxi, der vielleicht dann eine Flanke reinschlägt, ein Angelo Stiller mit seinen Chipbällen. Das haben wir alle schon gesehen und auch gut gemacht. Das Problem war diesmal aber, dass St. Pauli einfach herausragend gut im 1 gegen 1 gepresst hat. Und auch da muss ich nochmal sagen, waren wir einfach nicht energetisch genug, um dagegenhalten zu können. Beziehungsweise haben wir das einfach nicht gezeigt. Ob das jetzt eine Frage der Energie war oder der Einstellung, sprich der Haltung zum Spiel, das weiß ich nicht. Es würde mich aber überraschen, wenn es bei uns in der Mannschaft irgendjemanden gäbe, der sich so ein Spiel mehr oder weniger als ja, lockeres Auslaufen vorstellt im Vorhinein. Also du weißt ja, was du von St. Pauli bekommst. Das war jetzt eine abweichend gute Leistung, aber dass sie viel Energie reingeben, intensiv spielen, das wusste man im Endeffekt schon vorher, würde ich sagen. Ja? Und bei uns war es halt so, wir waren insgesamt relativ unsauber und das war nicht nur auf Passqualität bezogen, sondern eben der erste Kontakt, die Freilaufbewegungen, das Zwischenlinienspiel, auch die Gegenläufigkeit und so entstand nie Dynamik, es war alles sehr statisch, langsam, wir standen uns manchmal fast selbst schon im Weg und wenn St. Pauli halt einen Ballgewinn erzielen konnte, brauchten sie eigentlich nur verlagern und hatten sofort Überzahlen. Das haben sie schlicht und ergreifend gut gemacht. Ja, und das ist eben das, was ich meine. Also rein vom taktischen Plan her war das, glaube ich, nicht verkehrt, so zu spielen, weil das funktioniert und das können wir auch. Aber der Plan wurde diesmal einfach nicht gut umgesetzt. Ja, und Gründe gibt es dafür viele. Der Gegner, den müssen wir als erstes nennen. Dann hast du viele Spiele, blödes Wetter, Fluganreise, sogar zwei in dieser Woche nach Hamburg. Alles umständlich, verstehe ich auch. Nichtsdestotrotz muss man sagen, St. Pauli hat unter der Woche auch gespielt. Die werden nach 7 sieglosen Spielen auch kein ausgeprägtes Selbstvertrauen gehabt haben, aber sie brachten halt die Basics mit. Knapp 121 Kilometer gelaufen, der VfB nur 115, mehr Sprints, mehr intensive Läufe, effizientere Pressing-Aktionen und kurzum, dem VfB fehlte es an Zugriff, Tempo, Spielwitz und nicht zuletzt an den Basics.
Ja, überhaupt gar keine Einwände, genauso war es. Und wenn das Spiel vielleicht ein bisschen anders angefangen hätte, hätte es auch zugunsten des VfBs kippen können. Aber ich habe den VfB einfach als eine Mannschaft gesehen, die nicht in der Lage war, gegen diese Widerstände irgendwie nach vorne zu kommen und diese Widerstände zu durchbrechen. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Einstellungssache war. Weil wenn ich mir die Spieler nach Abpfiff so angeguckt habe, wie sie halt völlig kaputt auf der Bank saßen, dann waren sie einfach an dem Tag nicht in der Lage dazu. Und das war, glaube ich, auch vielleicht so eine mentale Sache aufgrund von zu vielen Spielen. Aber ich glaube, das spricht auch dafür, dass wir zwei, da werden wir noch drüber sprechen, auch nicht den Eindruck hätten, als ob der VfB nach dem 0-2 nochmal zurückkommen kann, wie man zum Beispiel gegen Dortmund geschafft hat. Also man hat es einfach nicht gespürt. Und ich glaube, die Spieler haben es leider auch nicht gespürt.
Ja, und bei mir ging es ja offensichtlich schon in der Vorwoche los. Ich habe es ja mehr oder weniger beschrien in unserer Gegnervorschau. Tatsächlich fühlte sich das dann am Samstag auf dem Sofa sitzend fort. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass der VfB jetzt hier einen glorreichen Sieg einfahren würde. Ich hatte eigentlich nie ein gutes Gefühl. Das hat mich selber gestört, weil ich das Spiel ja eigentlich genießen wollte und dann immer so miesepetrig schon alles kommentiert habe, wie so ein alter Mann. Ich habe halt immer gemoppert, so würde ich sagen. Gebuddelt, ja, natürlich. Was man halt trotzdem auch nicht unerwähnt lassen sollte, und wir haben es ein paar Mal angedeutet, viele Spiele etc., aber um das nochmal wirklich zu quantifizieren, wir sprechen halt von 9 Spielen in 28 Tagen. Ja, und das ist eine ganz einfache Rechnung, also 3 Tage, alle 3 Tage ein Pflichtspiel. Und das bedeutet Spiel, Regeneration, Gegnervorbereitung, Spiel. Da ist wenig Zeit für Training, für Weiterentwicklung. Alles, was sich der Coach überlegt, das übst du einmal und dann ist Spieltag. Ja? Und dann musst du es auf dem Platz zeigen. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung für alle, auch wenn die jetzt inzwischen mehr Erfahrung haben. Aber das ist schon nicht ganz einfach. Und du siehst es ja auch bei anderen, ich sag mal, Top-Teams in der Bundesliga, dass die jetzt nicht jedes Spiel gewinnen. Also auch die verlieren mal ein Spiel und kratzen sich danach am Kopf und fragen sich, wie sie das eigentlich verlieren konnten. Weil eigentlich müssten sie es ja viel besser machen. Und dann ist es in der Woche darauf wieder besser. Und es gibt so ein paar Problemstellen, sage ich jetzt mal, wo ich mir gewünscht hätte, dass vielleicht ein Nico Nati dabei gewesen wäre. Der hat mir sehr gefehlt. Das wäre so jemand gewesen, den hätte ich halt lieber gesehen als ein Bilal Elkanus. Erstens mal, weil Nico halt ganz oft eine Anspielstation sein kann, wenn es sehr eng ist und gleichzeitig immer gute Räume reißt durch seine Bewegungen, auch durch seine Pässe etc. Und was man auch sagen muss, er ist halt gegen den Ball deutlich besser als ein Elkanus, jedenfalls als der Elkanus, den wir jetzt am Samstag gesehen haben. Denn das kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen, das war nicht sein Samstag.
Das war nicht sein Samstag. Und Nico Nati ist natürlich auch noch Drittliga gestählt. Also dem macht natürlich so ein Rasen und so ein Wetter wie dann am Millern-Tor überhaupt gar nichts. Weißt du eigentlich genau, was mit ihm ist? Er wurde ja verletzt ausgewechselt im vorletzten Spiel. Heißt, er ist noch nicht fit, aber weiß man da genaueres? Weil immer, wenn ich höre, Nico Nati kann nicht spielen, habe ich gleich ein paar große Sorgenfalten auf der Stirn.
Man hat es nicht konkretisiert, jedenfalls,
ja, deswegen,
nicht öffentlich. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nur von der Blessur und dass er sich aktuell im Aufbautraining befinden würde. Das klingt ja nach was Muskulärem, aber es ist, wie gesagt, nicht genau klar, was er hat. Also wenn er jetzt eine Erkältung gehabt hätte, hätte man das, glaube ich, gesagt. Hier wollte man es vermutlich bewusst noch nicht thematisieren. Aber Aufbautraining klingt erstmal nicht schlecht.
Klingt schon mal gut, wie nicht, er fällt verletzt aus oder fühlt sich nicht gut oder bis auf Weiteres oder so. Hoffen wir mal, dass er dann gegen Köln wieder am Start ist.
Gegen seinen Ex-Verein, da wird er wieder auf dem Platz stehen. Hoffe ich auch. Hast du sonst noch was zur Aufstellung?
Nee, gar nicht. Wir haben jetzt ja unsere Punkte angeführt. Ich kann aber natürlich auch jeden verstehen, der sagt, für Asignon und Buonanni haben wir viel Geld gezahlt, also warum spielen die in so einem Spiel nicht? Das sind dann natürlich Fragen, die man dann mal ganz konkret auch dem Trainer stellen könnte. Also warum zum Beispiel ein Wagnermann und kein Asignon und warum Buonanni nicht von Anfang an spielen kann. Aber ich kann es nicht beantworten, aber ich kann schon nachvollziehen, dass man sich diese Fragen stellt. Also die zwei sind zusammen über 20 Millionen an Transferausgaben wert. Und ja, klar, also kann ich dann nachvollziehen, dass man sagt, warum sitzen die wieder auf der Bank?
Das ist eine völlig berechtigte Frage. Du holst ja diese Spieler, um deinen Kader breiter aufzustellen. Und wenn dann immer wieder dieselben spielen und die Jungs, die du, wie du sagst, für teuer Geld geholt hast, eigentlich wirklich nur noch Ergänzungsspieler sind, fragt man sich natürlich, was ist da los? Also an was liegt es? Es geht da gar nicht darum, dass man irgendjemanden was Böses will oder dem Trainer was unterstellen möchte. Man möchte es einfach nur nachvollziehen können. An was liegt es gerade, dass die Spieler kaum zum Einsatz kommen? Patridin hat ein paar Minuten bekommen, Asignon muss sich sehr strecken, aktuell ist so mein Eindruck, überzeugt mich dann aber auch nach Einwechslung nicht vollends, das sage ich auch dazu. Ja,
also genau,
das ist jetzt nicht so, dass ich dann da sitze und denke, Mensch, das wäre toll, wenn der jetzt jede Woche spielen würde. Insgesamt gesehen, jetzt auf die Restrunde, die wir 2026 gespielt haben, finde ich es schon gut, dass ein Josh Wagnermann regelmäßig auf dem Platz steht, weil er macht es eigentlich gut. Ja, und bei Asignon habe ich hier und da schon manchmal Schnappatmung und auch kleine Herzaussetzer, wenn du verstehst, was ich meine.
Genau, und das ist jetzt eine natürlich dann eine Frage, was der Trainer macht, das andere ist natürlich auch die Frage, was dann der Kader hergibt. Und Sebastian Hoeneß würde es ja nie sagen, aber vielleicht denkt er sich auch, okay, der Asignon ist jetzt nicht der große oder der Konkurrent für Josh, den ich mir gewünscht habe. Und man sagt, okay, dann sind halt, was hat er kostet, 11 Millionen, vielleicht auch zu viel für diesen Spieler gewesen, kann ich schlecht beurteilen, aber Fakt ist, wenn der VfB für einen Spieler einen zweistelligen Millionenbetrag ausgibt, dann würde ich mir wünschen, dass der Spieler dann wirklich für die Startelf ein ernstzunehmender Konkurrent ist für den Platzhalter, für den Platzhirsch und nicht seine meiste Zeit auf der Bank sitzt.
Lass uns mal ins Spiel reingehen, Sebastian. Wie hast du denn die ersten 10, 15 Minuten des VfB Stuttgart erlebt?
Also ich muss sagen, ich fand die ersten 15 Minuten vom VfB durchaus okay. Die haben die Lage mal so ein bisschen abgecheckt, die haben den Gegner ein bisschen abgecheckt, haben versucht, Spielkontrolle zu gewinnen, hatten natürlich auch den Ballbesitz und sie hatten ja auch mit Chris Führig in der 13. Minute eine erste Chance, die jetzt nicht hochkarätig war, aber auch nicht schlecht. Also da kann auch schon ein Tor draus entstehen. Und da habe ich gedacht, okay, also das ist alles ein bisschen mühsam, aber der VfB scheint das doch im Griff zu haben.
Ja, also genau diese Phase habe ich auch gesehen, dieses Gegnerscan, sozusagen einen Datenabgleich machen, mal locken, mal Spielzüge, Pässe, Läufer antäuschen und dann eben die Schwachstellen von St. Pauli suchen und dann fährst du mit der etablierten Kontrolle irgendwann mal hoch, erspielst dir Chancen und im besten Fall machst du die irgendwann rein. Nichtsdestotrotz hatte ich schon relativ früh das Gefühl, dass es so eine Art Scheinkontrolle ist, weil der VfB hatte viel Ballbesitz, aber die Passqualität war halt nicht gut und auch in Sachen Bewegung ohne Ball war mir das einfach zu wenig. Wir haben St. Pauli eigentlich kaum mal so bewegen können, dass Lücken entstanden sind. Deswegen so wirklich Schwachpunkte haben wir eigentlich nicht auftun können. Klar, so ein langer Ball, der dann mal reinkommt auf Chris, reden wir gleich drüber, der kann dann schon mal was bewirken. Aber ich war eher beeindruckt von der Art und Weise, wie St. Pauli das verteidigt hat. Ja? Mhm. Also das mit Ando hinten einen brutalen Spieler, fand ich.
Das ist mein neuer Lieblingsspieler bei St. Pauli jetzt. Also
super gut da hinten. Die tiefe Position eingenommen, dann hast du Pirka und Metz, die deckten unsere rechte Seite gut durch, auch den rechten Halbraum natürlich. Auf der anderen Seite hattest du Zwingala und Sadiakas, die das gut gemacht haben. Und dann hattest du Sands, natürlich Irvine, die zentral wirklich versuchten, alle Lücken zu schließen, von Rasmussen dahingehend noch unterstützt worden. Und Sinani und Kars, die gaben dir einerseits Tiefe, waren aber auch gegen den Ball wirklich stark. Ich habe hier auch nochmal eine Grafik, die ganz gut zeigt, was sich Blessin, vermute ich, überlegt hat. Weil sie haben es geschafft, A, auf den Flügeln wirklich immer Überzahl zu haben, was natürlich dann schon auch unangenehm ist für uns. Und das Zentrum, das war über direkte Pässe aus dem flachen Aufbau heraus kaum bespielbar vom VfB. Ja, weil du hattest ja die erste Linie mit Kars und Sinani und dahinter gleich Rasmussen, Irvine und Zanz, die im Verbund auch mal wirklich hochpressten, sich dann aber auch wieder ins Mittelfeld zurückzogen. Und der VfB wurde praktisch dazu gezwungen, so einen Diamant zu spielen. Also von innen nach außen und dann wieder ins Zentrum. Und ich glaube, daran krankte unser Spiel, weil wir haben es eigentlich zu selten geschafft, uns wirklich mal gut ins Zentrum vorspielen zu können, weil eben St. Pauli das Zentrum richtig geil verteidigt hat, muss man so sagen. Wir hatten zwar ein paar Flanken, die kamen auch an, es gab auch Dribblings, die okay waren, aber es war alles nicht zwingend, ja. Und mal war das Zuspiel nicht gut, mal brauchten wir bei der Ballverarbeitung zu lang. Und St. Pauli hat es halt einfach geschafft, extrem früh Druck auf uns auszuüben. Und was dazu kam, und das geben auch die Y-Scout-Daten her, die Laufarbeit, die sie in ihrem eigenen Drittel geleistet haben, das war wirklich unglaublich. Also da stand keiner. Die waren halt ständig in Bewegung. Und eigentlich sollte es so auch sein, nur du musst dann natürlich schnell spielen. Ja, und genau, das fehlte mir so ein Stück weit. Diese, ich sag's nochmal, Aktivität, Dynamik, das fehlte mir.
Ja, genau, das hat sich dann ja so nach 15 Minuten, finde ich, dann auch manifestiert. Ne? Also du hast ja schon von Anfang an gesehen, dass St. Pauli schon einen ganz guten Plan hat, dem VfB zu begegnen. Und da denkst du erstmal, ja gut, die stehen halt hinten gut, aber das ist halt St. Pauli. Nach vorne wird halt nicht viel funktionieren. Und dann siehst du, okay, so nach 10 Minuten kommen die auf einmal gefährlich vor unser Tor. Das haben wir ja gegen Kiel auch gesehen, dass die Kieler mal am Anfang dann vielleicht Chancen haben. Da dachte ich, ja, das ist so eine Phase, das wird sich schon wieder geben und so weiter. Aber dann, nee, also das wurden dann eher mehr als weniger Chancen. Und die Chancen wurden auch hochkarätiger. Und spätestens da hat man dann gemerkt, okay, das könnte ein schwieriger Nachmittag werden.
Gerade die Chance, die du angesprochen hast, zeigt eigentlich all das, was ich jetzt gerade hier gelabert habe, im Bild sozusagen. Also der VfB sucht die Lücken. St. Pauli deckt sowohl die Breite wie auch das Zentrum gut ab. Karasor will nach vorne spielen, also natürlich jetzt nicht komplett vertikal, aber eben nicht nur quer oder nach hinten, sondern er will nach vorne spielen und Bilal mitnehmen. Aber der Fehlpass kam ja mit Ansage. Mhm. Lag auch daran, dass es nicht gut vorbereitet war. Bilal muss meiner Meinung nach breiter werden, der steht zu eng drauf. Dennoch muss der Pass besser kommen. Also ich möchte jetzt hier Atta nicht rausnehmen. Dann kommt Atta zwar gleich ins Gegenpressing, aber was macht Bilal dann? Also ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast,
aber der
dreht sich weg und regt sich über diesen Pass auf. Und deshalb kann sich St. Pauli aus dem Druck befreien. Ja, und danach schaffen wir es halt nicht, die Optionen für St. Pauli einzuschränken. Irvine kann sich mehr oder weniger aussuchen, wo er den Ball jetzt hinspielen möchte. Diese Szene, die wir jetzt hier gerade im Bild gesehen haben, ist für mich sinnbildlich für den Samstagnachmittag. Mhm. Ja? Also du kannst dich nicht so wegdrehen und mehr oder weniger einfach deine Aufgaben vernachlässigen, nur um dich darüber aufzuregen, dass jetzt ein Mitspieler den Ball nicht zu dir gebracht hat, obwohl du dich schon im Vorfeld nicht so verhalten hast, wie du dich hättest ohne Ball verhalten müssen, um so eine Aktion erfolgreich zu gestalten. Das fand ich nicht gut. Wir machen kurz mit der Szene weiter, dann reden wir drüber. Aus unserer letzten Kette stürzt keiner raus, das fand ich erstmal gut. Aber Bilal und Chris, auch da wieder, das reicht nicht. Da muss mehr kommen, weil es geht halt sofort vertikal in Richtung unser Tor. Und dann löst es St. Pauli ganz einfach über den dritten Mann, geht vertikal. Sinani läuft Hendricks im Rücken davon. Das war vermutlich auch abseits, zumindest sieht das auf den Bildern so aus. Stiller schließt dann weder das Passfenster, noch übt der Druck auf Saliakas aus. Und das Einzige, was uns in dem Moment gerettet hat, neben dem Abseits, dem vermeintlichen, war, dass Sinani einfach nicht diese konsequente Entscheidung getroffen hat, jetzt auf den Abschluss zu gehen. Er wollte halt zurücklegen. Aber ich glaube, wenn der da aufs Tor geht, dann ist das wahrscheinlich schon das 1-0.
Ja, war die erste richtig, richtig gute Chance von St. Pauli, da nochmal mit den alten St. Pauli-Manko, dass man halt dem Abschluss einfach nicht gut ist. Und ich fand dann noch gut von aus Stuttgarter Sicht, wie konsequent dann Maxi Mittelstädt klärt. Ich glaube, zur Ecke, also der sieht dann, okay, der Ball ist frei, ich muss jetzt irgendwie sofort klären. Und in so einem Spiel wie am Samstag hätte ich mir wirklich gerne 11 Mittelstädts gewünscht oder 10 vielleicht plus Nübel, weil also der regt sich nicht auf über einen schlechten Pass, sondern lässt sich dann eher für eine Grätsche feiern. Und also der bringt halt immer das Mindset mit, was du auch für so ein Spiel halt brauchst. Der hat jetzt auch nicht alles richtig gemacht, aber ich fand ihn auch wirklich mit der nötigen Ernsthaftigkeit und ich glaube, das Energielevel bringt er sowieso immer mit, deswegen hier schon mal ein kurzer Shoutout an Maxi Mittelstädt.
Dieser Konter war zu 100% von uns begünstigt, weil wir uns schlecht verhalten haben mit und gegen den Ball. Ganz chancenlos war der VfB auch nicht, hast du auch gesagt. Wir müssen natürlich auf die 12. Minute blicken. Hier durchbrechen wir mal das Pressing von St. Pauli, verlagern dann gut. Chris mit einem guten Lauf, Ball fern, macht er toll. Maxi sieht das, die Flanke und Führigs erster Kontakt finde ich richtig gut. Basil macht es aber auch wieder stark. Also auch das gehört dazu, du brauchst einen guten Keeper. Hält erst die Position, geht dann drauf, als er merkt, Chris nimmt den nicht direkt. Ja. Und dann hast du natürlich die Option, jetzt hier den irgendwie durch die Beine von Basil spielen zu wollen. Das ist die, die Chris Führig in dem Moment wählt. Du kannst auch versuchen, Medo anzuspielen, der gut durchläuft. Du kannst es natürlich auch mit Gewalt versuchen oder, weiß ich nicht, den Ball über den Torwart chippen, aber da ist er wahrscheinlich schon zu dicht auf dich drauf.
Ja,
aber also du hast Optionen. Chris entscheidet sich für diese. Im Normalfall, bei Spielen, die wir sonst bislang besprochen haben, sage ich, ja okay, die nächste war ja drin. Aber in dem Fall habe ich mich natürlich schon geärgert.
Ja, auch das, also macht er nicht schlecht. Ich fand es erstmal auch überraschend, dass er dann am zweiten Pfosten auftaucht. Und da kann er sich ja dann vielleicht nochmal auf den linken legen und abschließen und so weiter. Also im Nachhinein halt wirklich schade, weil die Chance war größer, als dann eigentlich aussah. Und war auch so eigentlich die beste richtig rausgespielte, abgesehen vielleicht von dem Unterding in der zweiten Halbzeit noch. Und klar, wenn Chris den macht, dann steht es 1-0, dann sind die Resilienzen von St. Pauli erstmal weg. Und ich glaube, dann wird der VfB das Spiel wahrscheinlich auch gewinnen. Aber das war so dieser eine Kipppunkt des Spiels, wo ich dachte, na, wenn wir da jetzt relativ früh das Tor machen, dann läuft's für uns und es ist nicht mehr ganz so schwierig. Aber in dem Fall halt nicht. Und das war ja so eine Story, die sich durchs ganze Spiel durchgezogen hat.
Weil du gerade gesagt hast, das war vielleicht eine der besten Chancen. Das ist der Chancenzettel, Sebastian. Ich weiß nicht, ist, glaube ich, zu hell.
Ja, ist relativ weiß. Aber okay. Das kann ja auch sein, dass es ein weißes Blatt ist.
Stimmt eigentlich. Aber viele waren es nicht. Und es war tatsächlich wirklich die beste Chance laut XG. Das war auf Stuttgart im gesamten Spiel. Also da täuscht dich dein Eindruck, den du auf dem Sofa hattest, definitiv nicht. Es gab noch eine weitere gute Halbchance, würde ich sagen, in der 21. Minute. Da sehen wir einen guten Diagonalball von Jeltsch auf Wagnermann. Das haben wir insgesamt zu selten versucht, muss man ganz ehrlich sagen. Weil Josch hat ein paar Mal zumindest mal angedeutet, die rechte Seite runterzulaufen. Dann fehlte das Zuspiel. Hier hat man es gemacht in Form von Finn Jeltsch. Josch geht dann außen auch stark vorbei, finde ich. Braucht dann aber deutlich zu lang, um den Ball auf Demirovic zu passen.
Ja, also, und er war frei. Also er war ja, sehr frei.
Das habe ich nicht verstanden. Also Ich habe es nicht verstanden. Er guckt, sieht, ah ja, da ist ja Demirovic. Dann nimmt er sich nochmal einen zusätzlichen Kontakt. Ja. Aber warum? Also spiel doch den Ball da rein. Also das ist ja jetzt nur wirklich nicht zu viel verlangt. Weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Nee, das waren ja diese Sachen, wo es dann gar nicht erst zum Abschluss kommt, aber wo du auch denkst, nee, spiel den zurück, der Demirovic steht doch völlig frei da und dann ein paar Minuten später steht der Dennis Undav so in Zehnerposition und der spielt den Ball auf links dann zu Demirovic ins Getümmel rein, während Wagnermann rechts im 16er mehr oder weniger parkt. Ne? Also auch da, ich glaube, er sieht ihn nicht mal, aber das waren so die Sachen, wo ich denke, also normalerweise können wir das irgendwie besser lösen und die Entscheidungsfindung ist besser und es wird der richtige Pass gespielt, damit es erstmal überhaupt zu einer Chance kommt. Ob es dann ein Tor ist, weiß man nicht, aber das waren so zwei Situationen innerhalb von wenigen Minuten, wo ich dachte, das machen wir sonst besser.
Und Demirovic hat ja auch wieder viel auf die Fresse bekommen nach dem Spiel, zumindest über Social Media. Und da siehst du halt trotzdem, er ist da. Also hier würde ich sagen, macht Demirovic das Tor in 9 von 10 Fällen. Also wenn der Pass kommt, macht er das Ding rein. Und auch bei der Szene von Chris Führig nimmt er die richtige Position ein und kann ein Tor erzielen oder zumindest dafür sorgen, dass Chris vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit hat. Und die hatte er ja. Er konnte sich ja den Ball nochmal runternehmen und dann erst abschließen. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass Demirovic hier ein tolles Spiel gemacht hat. Aber es war mit Sicherheit nicht unser schwächster Spieler, der auf dem Feld stand. Aber
genau, auch nicht der Beste. Genau, und man sieht halt, dass er nicht alleine schuld dran ist, dass er keinen einzigen Torschuss dann in der Bilanz stehen hat. Er hat auch teilweise dann die wichtigen Bälle halt nicht bekommen.
Es sind am Ende die Details, ja. Und das kann man auch in der 24. Minute sagen. Da traf Dennis ja den Pfosten, nehme ich deswegen mit rein. Das ist jetzt eigentlich keine super große Chance, aber die Entstehung, die ist ähnlich wie bei der gerade gezeigten Szene. Josh setzt sich über außen durch. Nur diesmal bringt er den Ball halt direkt rein. Demirovic verpasst, weil es etwas zu steil gespielt wurde von Josh. Oder vielleicht war es auch ein Schuss. Ich weiß es nicht. Da müssten wir jetzt mit Wagnermann drüber sprechen. Wenn es ein Schuss war, war er schlecht. Wenn es ein Pass war, war er auch schlecht. Also das können wir, glaube ich, festhalten. Ja. Und dann kommt die zweite Welle mit Chris Führig, der den Ball gut auf den zweiten Pfosten flankt. Der Ball von Dennis geht dann in den Außenpfosten, aber sind wir ehrlich, also Vasil war da, der wäre halt im Leben nicht reingegangen. Aber die Idee grundsätzlich, ich meine, den Spielzug zu Beginn, das Ding, was Josh Wagnermann gezeigt hat, auch wie Chris nachsetzt, das ist das Mindset, was man natürlich über 90 Minuten gegen St. Pauli in den Tag legen muss. Und dann müssen halt die Zuspieler auch kommen. Und das ist eben meine These, die ich zu Beginn schon reingebracht habe. Wenn du so ungenau spielst, dann wird's schwer in der Bundesliga. Dann schaffst du das einfach nicht. Übrigens, Demirovic hier auch schon wieder da gewesen. Nur nochmal, um das zu hinterlegen, Sebastian. Jetzt haben wir viel über den VfB gesprochen und die wenig guten Szenen in der ersten Halbzeit abgefeiert. Aber ich habe auch ein paar Szenen mitgebracht, die St. Paulis Vertikalität ganz gut zeigen und auch den Matchplan, den sich Alexander Blessin ausgedacht hat, wahrscheinlich verdeutlichen. Ja? Vieles von dem, was wir am Samstag gesehen haben bei St. Pauli, basierte auf ein taktisches Mittel, das nennt sich der dritte Mann. Gibt es auch aktuell ein richtig gutes Fußballvideo dazu von Football Meta, absoluter Taktikexperte, auch im Scouting-Bereich unterwegs, A-Lizenz im Training, der solche Sachen immer ganz gut aufmacht. Und St. Pauli scheint dieses Video auch geschaut zu haben, denn es wurde wirklich sehr, sehr oft angewandt, diese Taktik. Und die ist auch gut gegen Mannschaften wie den VfB, sprich Mannschaften, die hoch pressen. Ja, also wenn du dieses Rausspiel über den dritten Mann wählst, kannst du relativ schnell große Räume öffnen. Ja, und hier siehst du halt, wie sie Atta aus dem Mittelfeld rausziehen, dann kommt der lange Ball, hat das Pressing sozusagen überspielt mit dem Ball. Sinani gewinnt das Luftduell gegen Ange. Jetzt fehlt Karasor zentral und dann lösen sie es aber wieder über den dritten Mann auf. Irvine war das dann meistens ab dem Mittelfeld, der diese Rolle eingenommen hat. Elkanus nimmt Sands nicht mit auf. Kass setzt sich easy ab im Rückraum. Und dann siehst du etwas, was sich Alexander Blessin, glaube ich, im Vorfeld zurechtgelegt hat, was er als Schwachstelle beim VfB Stuttgart ausgemacht hat. Und das sind Bälle, die in den Rücken der Abwehr gespielt werden, also in unseren Rückraum. Das haben wir einige Male erlebt, dass man das genauso gewählt hat. Und man hat sich auch so positioniert. Du hast ja neben Kars hast du ja noch einen zweiten Spieler, der auch einschussbereit ist. Und auch bei Pirka, das war die Chance in der 33. Minute, siehst du ein ähnliches Muster. Ja, auch hier machen wir St. Pauli insgesamt zu einfach, klar. Ich meine, guck dir Bilal an, ja, der muss halt aus dem Deckungsschatten rausgehen. Der versteckt sich ja mehr oder weniger hinter seinem Gegenspieler. Ja, und Karasor kann sich ein bisschen tiefer fallen lassen. Dann hast du einfach mal Optionen für Ramon Hendricks. Also klar, das ist eine Hochgeschwindigkeitsaktion, wo sofort Druck entsteht. Aber wo soll er denn hinspielen? Also klar, er kann den Ball einfach blöd nach vorne schlagen, aber das ist ja nicht der VfB Stuttgart. Eben, du kannst das lösen, indem du dich bewegst. Also beweg dich, verdammte Scheiße. Wir sind in der 33. Minute. Wer da nicht mehr laufen kann, der hat auf dem Platz nichts zu suchen. So. Aber das hat man halt verpasst. Sorry, ich habe mich wieder angekriegt. Sens klärt dann nach vorne, macht er auch gut, dein Player to watch. Dennoch hast du danach wieder Zugriffspunkte. Aber das ist halt alles nicht konsequent genug. Karasor braucht zu lang, er kennt nicht so richtig, was um ihn herum passiert. Dann ist es ein einfaches Hinterlaufen, der Pass wieder in den Rücken der Abwehr. Da wird da mehr oder weniger zugeschaut, wie das alles passiert. Und dann haben wir Glück, dass wir halt zwei Abschlüsse irgendwie noch blocken, ja, und das irgendwie über die Runden bekommen. Aber beim VfB brannte es in der Phase an allen Ecken und Enden. Und das waren einfache Mechanismen. Wie gesagt, über den dritten Mann, das ist nichts anderes als eine Dreiecksbildung. Und diese Pässe nach hinten in den Rücken der Abwehr. So einfach sollte es nicht gehen.
Ja, auf jeden Fall. Nee, was mich dann so entsetzt hat tatsächlich ist, dass es St. Pauli geschafft hat, den VfB eigentlich offensiv kaum stattfinden zu lassen oder es dem VfB halt offensiv super schwer zu machen, aber gleichzeitig selbst offensiv total gefährlich war. Und da spielst du gegen St. Pauli, gegen den Tabellenvorletzten und denkst, okay, vielleicht haben die sich defensiv gegen uns was einfallen lassen, die nehmen die Sechser aus dem Spiel, was auch immer, aber dann wissen die nicht, was sie nach vorne machen sollen. Und dann siehst du, nee, okay, die haben defensiv einen guten Plan und sie haben offensiv auch einen guten Plan. Und das war dann schon etwas ernüchternd, vor allen Dingen, weil die Chancen wurden ja immer größer und du hast ja gerade gesagt, bei uns im Strafraum brannte es dann irgendwann an allen Ecken und Enden und haben sich irgendwie nur noch irgendwelche Spieler reingeworfen in die Schüsse, wo du auch gedacht hast, okay, das kann eigentlich nicht mehr lange gut gehen.
Ja, und ich fand beeindruckend, dass St. Pauli halt nicht nur eine Option mit Ball hatte, sondern sie hatten ja verschiedene Facetten. Ja, also 23. Minute, die Chance von Sinani. Ja, das werden wir dann später auch nochmal sehen, als das Tor fiel. Aber erstmal in der Entstehung fand ich es ja eigentlich ganz clever vom VfB, wie Stiller und Demirovic hier versucht haben, mal was zu initiieren. So ein Chip in den Raum hinter die Kette. Das finde ich gut, das kannst du gegen St. Pauli machen. Dann hast du hinten den Ando, der irgendwie jeden Zweikampf gefühlt gewonnen hat und dann auch immer nach vorne verteidigt hat, hat er hier gut gemacht. Und dann geht's halt sofort wieder mit Vollgas nach vorne. Und dann musst du halt Entscheidungen treffen, die kann ich jetzt nicht richtig bewerten, weil das ist immer ein Stück weit trainerabhängig, beziehungsweise welche Vorgabe macht dir der Trainer. Du siehst ja hier, Stiller stürzt auf Irvine und versucht so irgendwie den Ball zu erobern. Ich finde, in so einer Situation kannst du dich auch fallen lassen, den Spieler kommen lassen. Weil du hast auch nochmal Spieler, die nachrücken, die dich unterstützen. Ich weiß nicht, ob du da gleich so aufbrechen musst, denn in dem Moment, wo Angelo nach vorne geht, entsteht eine Situation, dass der VfB Stuttgart hinten erstmal kurzzeitig in Unterzahl gerät oder zumindest in Gleichzahl gerät. Und da bin ich bin kein Fan davon. Ich denke mir dann immer, nee, halt eher die Tiefe, lass dich ein bisschen fallen, sicher erstmal sozusagen unser Drittel ab, bevor du dann zu früh stürzt.
Aber ja, oder wenn du es halt machst, dann machst du wirklich mit mehr Überzeugung und dann gibt es für mich dann zwei Optionen, Ballgewinn oder Foul. Also, aber du kannst dich da nicht so ausspielen lassen. Da denke ich auch, also wenn du so drauf gehst, dann geh lieber nicht drauf. Und entweder, wie gesagt, du kannst den Ball gegen Irvine gewinnen, den Zweikampf. Und wenn du verlierst, dann darf der halt nicht an dir vorbei sein, weil dann haben die Kollegen hinter dir ein relativ großes Problem.
Wir haben dann 5-3. Kein VfB-Spieler checkt, was ballfern passiert. Kars geht auf ersten Pfosten, das ist super. Sinani bleibt breit, ist auch gut. Die Flanke ist an und für sich gar nicht so optimal geschlagen. Mhm. Ja, aber Sinani hat halt Glück, dass Maxi, ich glaube, der rutscht weg. Also ich glaube, es ist kein technischer Fehler, sondern der rutscht weg. Und ja, also da hatten wir schon Glück, dass nicht mehr draus entstand. Aber das war eine Riesenmöglichkeit, eigentlich so wie sie entstanden ist, für St. Pauli, die auch zum 1-0 hätte führen können. Und ja, wenig überraschend war das später auch ein ähnliches Muster, das dann zum 1-0 führen sollte, Sebastian. So, wir haben jetzt gerade mal über die ersten 25 Minuten gesprochen und die waren schon sehr ereignisreich für VfB-Fans, muss ich sagen, und auch ein bisschen ernüchternd. Nichtsdestotrotz fand ich, dass danach eine Phase begann, wo der VfB das etwas besser in den Griff bekommen hat. Ja, also die Bewegungen zwischen den Linien wurden besser, die Restverteidigung stand eigentlich gut. Wenn wir es etwas schneller gespielt hätten unsere Überladungen, das möchte ich nochmal sagen, St. Pauli, glaube ich, auch mehr Probleme bereitet, aber insgesamt sah das dann ganz okay aus. Wir profitierten hier und da auch mal von unsauberen Bällen, die St. Pauli gespielt haben. Was die aber, also die St. Paulianer aber immer wieder geschafft haben, war rechtzeitig wieder in die Struktur gegen den Ball zu finden. Und das hat mir auch Respekt abverlangt, weil es war einfach gut abgestimmt, ja. Und wir natürlich zu langsam, ja, weil sonst kannst du sowas ausnutzen und deinen Gegner in Schwierigkeiten bringen. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass wir zu lange brauchen beim Nachrücken. Also ich weiß nicht, wie dir das ging in Sachen Strafraumbesetzung, ob dir das ein bisschen zu dürftig war. Okay, dann habe ich das nicht falsch gesehen. Ich habe auch mal dann die Werte mir rausgesucht. Undav, 0 Ballkontakte im Strafraum. Elkanus 2, Demirovic 3. Nur Chris Führig hatte mit 5 ungefähr die Aktionen, die du zu erwarten hast bei einem Flügelspieler wie Chris Führig. Aber das sah schon irgendwie diesmal nicht so entschlossen aus, wie wir das schon gesehen haben zuletzt, oder?
Nee, und Entschlossenheit ist ja auch wieder so ein Buzzword, was genau in dieses Spiel reinpasst, ne? Wir können von Energie reden, von Entschlossenheit, von, weiß ich nicht, Motivation ist das falsche Wort, aber auch die Entschlossenheit fehlte einfach.
Wir haben es zu selten geschafft, uns in gute Abschlussposition zentral vorm Tor zu bringen. Und ich habe ja den Chancenzettel vorhin in die Kamera gehalten und ich kann es gerne nochmal aufdröseln. Das waren 7 Schüsse insgesamt des VfB Stuttgart über 90 Minuten. 3 davon aufs Tor. In der ersten Halbzeit 1 und in der zweiten Halbzeit 2. Einer davon ging rein und der andere war ein Kopfball von Arevalo in der 94. Minute, den ich mir nochmal angeschaut habe. Den. Und der selbst für eine Rückgabe, also fast schon lächerlich war.
Nein. Oh Mann, ja.
Es war nicht besonders gut und Nein. Es sollte auch das folgen, was sich irgendwie angedeutet hat, nämlich das 1:0 für St. Pauli. Man sieht hier noch im Anschnitt, wie stark unsere rechte Seite überladen wird, ja. Und wieder bricht St. Pauli durch eine einfache Dreiecksbildung durch, ja. Auch hier wieder Props erstmal an St. Pauli, weil sie machen das auf jeden Fall gut. Wagnermann wird weggeblockt, Jeltsch rausgezogen. Auch hier wieder, Ramon stürzt aus meiner Sicht unnötig. Er muss da nicht rausgehen.
Aber das habe ich ehrlicherweise überhaupt nicht verstanden, weil er stürzt ja raus und steht dann eigentlich direkt neben Atakan Karo. Also wirklich, er steht Schulter an Schulter mit ihm einfach im Raum.
Ja. Nee, er wollte halt diesen Mann verteidigen. Da waren ja auch nochmal zwei St. Paulianer. Also, ich sag mal, die Intention verstehe ich, aber es ist halt komplett unnötig. Weil du kannst ja dich einfach auf der Position oder auf der Linie bleiben mit deinen anderen Kollegen, dann ist es schon mal schwerer, da irgendwie durchzukommen. Vor allem, weil du ja weißt, sie wollen es vertikal spielen. Aber es kann natürlich auch eine taktische Anweisung sein. Also in der Regel ist es so, dass man sowas im Vorfeld bespricht, wenn Spieler A den Ball bekommt und Spieler B die Tiefe attackiert, musst du stürzen oder eben nicht. Also normal wird das vorher besprochen und ich gehe mal davon aus, dass es hier auch der Fall war. Deswegen ist es immer schwer, sowas zu kritisieren, weil es kann eine Vorgabe des Trainers sein, kann aber auch eine persönliche Entscheidung gewesen sein. Für meinen Geschmack war das unnötig, in dem Moment zu stürzen, weil es ist eigentlich eine super einfache Aktion von St. Pauli. Ja, wie gesagt, diese Dreiecksbildung und nur durch diesen einen Hackentrick, den sie da zeigen, sind sie sofort wieder in Überzahl.
Ja, und was das ich aus einer Situation, verstehen kann,
wo das nicht passieren darf.
Als Taktik-Laie, aber es kann doch nicht im Sinne des Trainers sein oder auch generell im Sinne von allen, das ist ja auch keine Umschaltsituation, sondern Einwurf, dass dann eigentlich unsere beiden Innenverteidiger an der Seitenauslinie stehen. Also da stehen sie ja de facto. Also, das
die
kann
können schon durchschieben. Nee, die können schon durchschieben. Also das ist ja, wenn du halt diese Seite so überlädst, musst du ja trotzdem irgendwie deine Leute decken, sonst bist du ja in Unterzahl. Und gleichzeitig willst du ja auch noch zwei Spieler, hat man ja gesehen, vorne haben in der ersten Linie, die dann nach Balleroberung direkt das St. Pauli-Tor attackieren können. Chris Führig stand zum Beispiel vorne.
Ja.
Und ich meine, Medo war noch der zweite, der neben ihm stand. Und der eine bringt dir Tempo, der andere Abschlussqualität. Also die Idee kann ich nachvollziehen. Und hier ist es einfach wieder die Ausführung, wie verhalte ich mich gegen den Ball? Ja, also Josh Wagnermann pennt aus meiner Sicht einfach, weil er zu ballorientiert ist und nicht gegnerorientiert ist. Der läuft ja erstmal an ihm vorbei, dann schnallt's bei Wagnermann, oh scheiße, dann will er hinterher und wird weggeblockt vom nächsten St. Pauli-Spieler. So, und die sind halt uns immer einen Schritt voraus gewesen in der Art und Weise, wie sie Fußball spielen wollten. Und beim VfB war irgendwie diese Selbstverständlichkeit, die du auch ein Stück weit brauchst, diese Automatismen, die du in so einem Moment brauchst, die war nicht so richtig da, weil du kannst das ja nicht alles über Kommunikation lösen. Dafür geht's ja viel zu schnell. Ja, das sind halt Abläufe, die müssen im Kopf sein. Und ich glaube, da hat's einfach nicht funktioniert. Und vielleicht liegt's dann auch daran, dass vielleicht ein Spieler die falsche Entscheidung trifft, zu stürzen, vielleicht jetzt Ramon. Dann ist das wieder ein Signal für einen anderen Spieler, dass er sich in dem Moment fallen lassen muss oder die Höhe halten muss, was auch immer. Das sind aber dann Zusammenhänge, die kann ich natürlich absolut gar nicht bewerten, weil dazu musst du den Matchplan kennen und die Ideen, die dahinter stehen und oder selber die Qualität haben, sowas im Vorfeld zu analysieren. Und das fehlt mir natürlich komplett.
So. Ja, aber ich meine, aber wenn da dann schon auf einmal drei VfB-Spieler an der Seitenauslinie spielen und der Pass dann zu Irvine trotzdem durch diese drei Spieler durchgespielt werden kann, ich glaube, dann können auch wir sagen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist.
Hundertprozentig. Du kannst nicht in so eine Situation kommen, die wir da erleben. Also du kannst nicht in so eine Unterzahlsituation kommen. Und nochmal, dass Führig jetzt nicht mit Saliakas mitgegangen ist, das kann ich verstehen. Das ist in der Regel eine taktische Anweisung, dass er vorne bleiben soll. Ja, weil es ist jetzt nicht so, dass Chris Führig sich komplett scheut, den Weg nach hinten mit anzutreten, sondern das ist in der Regel eine Vorgabe. Maxi schiebt dann durch und dann ist das Ding eigentlich schon verkackt. Also die Situation haben wir verkackt durch diese Dreiecksbildung auf der rechten Seite nach dem Einwurf. Weil alles, ja, weil was danach passiert, was willst du da machen?
Das sind ja sogar zwei St. Pauli-Spieler auf dem linken Flügel, die sich dann sogar noch kurzzeitig, glaube ich, in die Quere kommen und sich mal kurz sortieren müssen, wer denn jetzt den Ball in die Mitte spielt. Und dann ist es, glaube ich, Angelo Stiller, der die beiden oder den ballführenden Spieler dann halt auf unserer rechten Seite noch irgendwie stören möchte. Genau, das sagt Maxi, schiebt durch und ja, dann ist halt Saliakas komplett frei. Und auch den Schuss nimmt er ja nicht in jedem Spiel so, dass der halt so über seinen Spann rutscht und dann im Winkel einschlägt. Dann vorher die gute Finte von Sinani, sonst hätte vielleicht Maxi den Ball gehabt. Aber das sind alles so diese kleinen Entscheidungen, die ich meinte, die alle zu unseren Ungunsten einfach gekippt sind.
Ja, die Finte fand ich nochmal super wichtig.
Die war mega, ja.
Maxi ist dafür bekannt, du hast es vorhin auch schon gesagt, der geht halt rein, der grätscht den nochmal ab, der wirft da alles rein, was er hat, aber das konnte er in dem Moment nicht, weil er ja nicht wusste, ob Sinani jetzt sich den Ball nimmt oder nicht.
Genau.
Das heißt, er musste diese Position halten, die er gehalten hat, um einen Abschluss von Sinani blocken zu können. Aber Maxi war eh die ärmste Sau in dem Moment. Also an dem müssen wir uns, machst du ja auch nicht, aber ich wollte es nur sagen, an dem müssen wir uns nicht abarbeiten. Das sieht alles doof aus, keine Frage, aber die Entstehung ist das Problem. Ja, Kars sieht, wie gesagt, Hendricks raus, das muss nicht sein, der kann tief bleiben, Wagner mal einen Pent und dann diese Unterzahl, das, ja, also das passiert selten beim VfB, aber wenn es passiert, mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, dann stehst du hinten blank. Das ist ein gewisses Risiko, was wir eingehen. Haben wir in den letzten Wochen allerdings deutlich besser gelöst als diesmal. Ja, gut, Sebastian. Halbzeit.
Halbzeit.
Der Sebastian Hoeneß hat sich gedacht, den Bilal Elkanus, den erlöse ich jetzt und bringe für ihn Jamie Leveling. Wir haben es vorhin schon gesagt, aber ich würde dennoch mal kurz zwei Sätze über Bilal verlieren wollen. Das war gar nicht sein Tag.
Ja, aber jetzt von mir mal die Rückfrage, also wessen Tag war es am Samstag schon? Also nicht der von Bilal Elkanus, nicht der von Dennis Undav, nicht der von Ermedin Demirovic, auch ganz bestimmt nicht der von Chris Führig. Also das trifft auf relativ viele Spieler zu, aber ja, ich gebe dir da recht. Also wenn ich nach 45 Minuten einen hätte runternehmen müssen, dann wäre es wahrscheinlich auch Elkanus gewesen.
Ja, ich fand ihn wirklich richtig schwach, weil ich habe es vorhin aufgedröselt, also gerade gegen den Ball, das Verhalten, auch die Reaktion, die Körpersprache auf Fehler, die passiert sind, das fand ich nicht gut. Ja, nach vorne ging von ihm nichts, keine Abschlüsse, kaum mal einen Zweikampf geführt. Wenn er sie geführt hat, hat er sie verloren. Keine Schussvorlagen, keine dieser Schlüsselpässe. Der wirkte auf mich durch, als ob er platt wäre. Und jetzt wieder Erkenntnisse von viel Spielgucken. Mir ist aufgefallen, dass er gegen Kiel sehr häufig gehustet hat. Jetzt kann es natürlich sein, dass er irgendwie eine Erkältung hatte oder so und deswegen einfach nicht die Körner hatte. Aber das musst du natürlich im Vorfeld abklären, beziehungsweise zum Beispiel dem Trainer mitteilen, wenn du das Gefühl hast, es reicht nicht. Aber das war einfach kein gutes Spiel von ihm. Punkt. Und er hat es auch schwer gehabt. Das muss man nochmal dazu sagen, weil St. Pauli das Zentrum herausragend verteidigt hat. Und das Zentrum ist eben Bilal-Territorium, wenn man so möchte. Wie ging's dir denn, Sebastian? Weil ich hatte vom Fernseher das Gefühl, dass der VfB nach der Pause besser war als noch vor der Pause.
Ja, also wenn du halt nach der Pause dann das Spielfeld gesehen hast in der Totalen, hast du ja gesehen, dass der VfB teilweise eigentlich alle 11 St. Paulianer in die eigene Hälfte gedrückt hat. Da ist jetzt nicht so viel Torgefahr raus entstanden, aber du hast gemerkt, okay, der VfB kommt aus der Pause, die wollen nochmal was versuchen, die geben nochmal mehr Gas, die schaffen es, sich dem Tor näher anzunähern, die schaffen es, St. Pauli offensiv nicht mehr stattfinden zu lassen. Dann hast du noch dieses Fast-Eigentor, wo ich auch dachte, okay, da könnte wirklich was gehen. Also ich hatte Hoffnung für 10 Minuten halt. Und dann ist es auch wieder so Spielglück, dass dann schon nach 10 Minuten halt dann diese Situation mit Chris Führig passiert und das Spiel dann einfach durch ist.
Ja, also ich habe es genauso empfunden. Ich fand es insgesamt deutlich verbessert, allerdings fehlten mir auch die Abschlüsse. Wir haben es gerade eben schon aufgedröselt. Es kam nicht viel vom VfB am Samstag. Es waren am Ende 0,87 XG. Das ist für VfB-Verhältnisse dann doch enttäuschend. Mhm. Und dieses beinahe Eigentor, auch da wieder, der Ansatz an sich war wieder gut. Ja, also es war gut verlagert. Dann kann ich wieder Josh Wagnermann kritisieren, der erstmal das Tempo rausnimmt, aber trotzdem hat man es gut weitergespielt. Undav kommt dazu, Wagnermann geht tief. Das sind die richtigen Abläufe. Also das haben sie eigentlich gut rausgespielt. Die Flanke von Dennis ist auch okay, aber auch da wieder, es war zu wenig los im Strafraum. Du hast eigentlich wirklich nur Demirovic, der da irgendwie rumirrt und also Zwingala, der hat ja noch nicht mal Druck oder so. Also was da los war, weiß ich auch nicht, aber es wäre halt super lustig gewesen, wenn so das 1:1 gefallen wäre. Und ich hätte auch nichts dagegen gehabt, muss ich dazu sagen. Ja, also wir halten fest, vorne kannst du dir kaum Chancen erarbeiten. Gegen den Ball machst du es dem Gegner hier und da zu leicht. Was jetzt noch fehlt, ist ein völlig unnötiger Handelfmeter, Sebastian. Ich glaube, darauf hast du jetzt schon die ganze Sendung hingefiebert, dass wir darüber sprechen. Also ich lege schon mal vor und wir sprechen trotzdem noch gleich drüber. Aber eigentlich musst du mit mir über diesen Elfmeter nicht diskutieren. Ja, das ist schlichtweg einer. Ja, also ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, wir schauen es uns gleich an. Für mich ist das ein klarer Elfmeter. Was mich aber viel mehr aufregte, war die Entstehung der Situation. Weil es geht ja damit los, dass Josh Wagnermann einen Fehlpass auf Karasor spielt. Der gab mir krasse 22-23 Vibes. Da haben wir nur so Aktionen gezeigt. Und dann wird der Konter eigentlich gut verteidigt. Aber wieder ist es Josh, der hier völlig unnötig fault. Ja, also ich verstehe ja, dass er den Körper zwischen Ball und Gegenspieler bringen möchte irgendwie. Aber du kannst halt nicht so plump deinem Gegenspieler so auf den Fuß latschen. Natürlich ist das ein Freistoß. Völlig unnötig, weil die Situation eigentlich schon bereinigt war. Ja, aber genau wie der Ballverlust, der Freistoß, sinnlos, unnötig. können wir uns schenken. Den Freistoß verteidigen wir dann eigentlich ordentlich. Und ich dachte sogar kurz noch, das wäre abseits gewesen von Kars. Nach dem, was ich mir jetzt hier so rausgesucht habe, konnte das nicht belegt werden. Lass es mich so sagen. Also keine große Verschwörung. Es war wohl kein Abseits. Und dann muss Chris den Ball ja einfach nur sauber runternehmen, das Ding klären und dann ist das Thema durch. Er schafft das nicht, weil er unabsichtlich mit der Hand den Ball trifft. Und das ist eben im Strafraum. Und dann ist es Elfmeter. Und ja, wir können jetzt darüber diskutieren, ob für solche Handspiele ein Elfmeter eine angemessene Strafe ist. Ja, also ich finde auch, dass es Handspiele im 16er gibt, die als Sanktion keine 80-prozentige Torschance verdient hätten. Aber es gibt ja hier keinen Ermessensspielraum. Also es ist jetzt nicht so, dass der Schiedsrichter dann sagen kann, ja gut, komm, ey, dann mach mal indirekter Freistoß, passt schon. Also für mich ist das ein Elfer. Wie siehst du es?
Ja, ganz genauso. Und ich würde da gerne auf unsere neue Metrik zurückgreifen. Also für mich das ist ein klarer 9 von 10 Elfmeter, weil du wirst immer einen Schiedsrichter finden, der es irgendwie nicht gesehen hat. Aber es ist 9 von 10, wenn nicht sogar 10 von 10. Und für mich spielt es auch echt keine Rolle, dass da kein Gegner in der Nähe ist und dass er aus dem Strafraum rausläuft. Also für mich wechselt Chris Führig einfach mal kurz aus Versehen die Sportart und wechselt vom Fußball zum Basketball und prellt den Ball einfach im Strafraum. Und das ist halt einfach ein klarer Strafstoß, solange bis wir halt irgendwie die Regel verändern und wir sagen, okay, der kann den Ball auch in die Hand nehmen, wenn kein Gegner in der Nähe ist, aber also klarer geht's ja halt einfach nicht. Und ich hätte auch gerne gehabt, ich meine, ich glaube, Schiedsrichter Brandt hatte erst auf Freistoß sogar entschieden, weil er dachte, das wäre außerhalb, auch weiß ich nicht, ob das Schiedsrichter kann man das auch, glaube ich, sofort sehen.
Hat er auch
sehen.
Schon falsch entschieden, das muss man ja dazu sagen. Krass, also er hat erstmal die Situation falsch bewertet. Also ja. Klar, er hat das Handspiel gepfiffen, aber er hat nicht erkannt, dass das Handspiel innerhalb war.
Und das finde ich auch krass, weil er ist einfach einen halben Meter noch innerhalb des Strafraums. Ich denke, als Schiedsrichter kann man das auch irgendwie sehen. Und also ich hätte auch damit leben können, wenn er das halt gar nicht pfeift. Aber also wenn man irgendwie einen klaren Handelfmeter sehen möchte, dann ist es der. Das ist keine Absicht, das ist halt total unglücklich. Das passiert Chris Führig wahrscheinlich einmal in seiner ganzen Karriere. Aber es ist auch für mich leider ein klarer Handelfmeter.
So, und dann gab es ja noch die Szene in der 28. Minute. Ja. Die habe ich bei der Besprechung der ersten Halbzeit bewusst rausgelassen, weil sie so ein Stück weit natürlich zusammengehören, diese beiden Sachen. Und da versuchte Undav den Ball in den Strafraum, ich glaube, zu schippen und Rasmussen bekommt den Ball an die Hand. Es ist eigentlich eine ähnliche Nummer wie bei Chris. Er erwischt den Ball, schlägt ihn dadurch irgendwie so nach unten und das ist auch ein klares Handspiel. Das muss der Schiedsrichter sehen, hat er nicht, aber das muss der Schiedsrichter sehen, Punkt. Das ist ein klares Handspiel. Dann gab es auch einen VAR-Check und vermutlich wurde entschieden, man weiß es natürlich wieder nicht, aber vermutlich wurde entschieden, dass das Handspiel nicht innerhalb des Strafraums stattfand und deswegen konnte es auch nicht sanktioniert werden. Ja, also klar, werden die dann erkannt haben, ja, das ist Hand, aber es ist nicht innerhalb und deswegen kannst du es eben nicht mehr pfeifen. Jetzt habe ich aber nach dem ganzen Gelaber heute gelesen, dass Atakan Karasor gesagt haben soll, weil ich habe das Interview nirgendwo gefunden, ich habe es nur auf Transfermarkt dann irgendwo als Zitat rausgesucht, dass der Schiedsrichter zu ihm gesagt haben soll, dass das Handspiel von Rasmussen nicht absichtlich gewesen wäre und es deswegen dann nicht zu einer weiteren Prüfung kam. Sollte das der Fall gewesen sein, möchte ich nächste Woche einfach komplett austicken. Ja, weil das ist natürlich absoluter Bullshit. Also ja. Das ist eine klar verhinderte Torschance beziehungsweise ein klar verhindertes Zuspiel in den Strafraum mit Richtung Tor. Also das ist eine verhinderte Chance, kann man schon sagen. So, und wenn ich jetzt sehe, der Arm berührt den Ball oder die Hand berührt den Ball auf der Linie des Strafraums. Ja, ich konnte das nicht rauslösen. Ich habe es versucht, aber unmöglich. Mit dem Winkel, den ich habe, kann ich es nicht sehen. Und da draußen, die Menschen, die behaupten, sie hätten es 100% gesehen, nee, glaube ich euch nicht. Aber ist egal. Wenn es aber wirklich nur deswegen nicht gepfiffen wurde, dass man sagt, das war keine Absicht, dann verliere ich den Glauben. Weil das kannst du bei Chris genauso sagen und das kannst du auch bei ganz vielen anderen Situationen sagen. Und es darf halt keine Rolle spielen. Das war auf jeden Fall das Handspiel, das eine größere Chance verhindert hat an diesem Nachmittag.
Auf jeden Fall.
Im Vergleich zu dem, was Führig gemacht hat. Nur für mich sieht es so aus, nach den Bildern, die ich gesehen habe, vergrößert habe etc., dass dieses Handspiel ganz knapp vorm 16er, vor der Linie stattfindet. Und dann ist es halt zwar ein Handspiel, aber es ist kein Strafstoß, weil es halt eben nicht innerhalb des Strafraums stattfand, dieses Handspiel. Was sagst du denn zu der Szene?
Ja, vorweg mal, aber Freistoß gab es ja auch nicht. Also das
heißt, weil er es ja nicht gesehen hat.
Nein, das heißt ja, der VAR hat die Szene, also wir haben ja, also die Kommunikation hat vermutlich so ausgesehen, der VAR checkt die Szene, sagt dem Schiedsrichter, es war Hand, aber es war nicht im Strafraum und deswegen kannst du auch keinen Freistoß pfeifen. Also ich meine, das ist ja jetzt mal VAR. Ja, doch.
Das macht mich schon wieder wahnsinnig.
Das ist
wir
VAR,
wissen es ja nicht.
VAR in der Nutshell halt, ne?
Aber erstmal. Ist doch. Also warum ist es so schlimm, uns zu zeigen, was zwischen Brandt und dem VAR besprochen wurde? Dann ist doch diese ganze wirklich ermüdende Diskussion beendet. Das ist doch völlig in Ordnung, wenn man sagt, okay, nee, also pass auf, Benjamin, wir haben es gecheckt, das Handspiel fand außerhalb des Strafraums statt. Was ist das Problem? Dann zeig mir noch eine Kameraeinstellung, die es ja geben muss, weil es gibt ja für die Abseits-Checks Kameras, die auf genau dieser Höhe positioniert sind. Das heißt, du müsstest das herausragend gut auflösen können, ob das Handspiel jetzt innerhalb oder außerhalb des Strafraums stattfand. Dann zeig mir das und jegliche Diskussion ist in dem Moment beendet. Dann reden wir noch darüber, dass Brandt das Handspiel an sich nicht gesehen hat. Ja, aber das ist ja überhaupt nicht das Thema. Das hat eh schon jeder gesehen. Das braucht man auch nicht mehr verheimlichen. Das hat er nicht gesehen. Hat er sehen müssen? Hat er nicht. Ja, jetzt ist die Frage, was fand dann zwischen Spielfortsetzung und Pfiff von Brandt statt? Weil da muss es eine Kommunikation gegeben haben, von der wir nichts wissen. Und deswegen sitzen wir zwei hier und überlegen, ja, was hätte denn jetzt eigentlich passieren können? Was könnte denn der VAR gesagt haben? Ist doch alles Quatsch.
Mach's doch einfach öffentlich. Genau, aber ich muss gestehen, ich habe am Wochenende zu viel Fußball geguckt, um auch noch wirklich auch noch ein Restvertrauen in Schiedsrichterwesen zu haben. Also wenn mir Schiedsrichter Ittrich sagt, er hat das Foul gesehen und gehört und dann gibt's kein Bild, das das belegt und er erzählt mir hinterher, ja okay, ich sehe auf den Bildern auch keinen Elfmeter, aber wir haben alles richtig gemacht, wo ich denke, also ihr habt alles richtig gemacht und das Ergebnis von ganz vielen richtigen Entscheidungen ist eine grandiose Fehlentscheidung. Also das geht doch nicht, also das kann doch nicht sein. Willenborg gestern, der DFB sagt, hat alles richtig gemacht. Also ich glaube, eigentlich brauchen wir im Fußball nur noch eine Regel und diese Regel heißt, die Schiedsrichter machen keine Fehler.
Ja, aber das ist halt Bullshit. Also das
ja, aber das ist die Kommunikation.
Halt ja, ich weiß. Es lässt mich halt wirklich immer nur wütend zurück. Und nochmal, das ist doch keine komplizierte Situation. Klär sie doch einfach auf. Also ich muss ja davon ausgehen, dass da irgendwas schief läuft, wenn man sich dann immer so bedeckt hält danach. Es ist doch wirklich nicht schwer, einfach ein Standbild zu zeigen. Hier, pass auf, das Handspiel fand außerhalb statt und das war unsere Kommunikation. Thema beendet. Dann hat er halt diesen Freistoß nicht gepfiffen. Meine Fresse. Ich glaube nicht, dass der den Unterschied gemacht hätte. Aber gar nichts zu sagen, ist einfach so stehen zu lassen und dann sitzen die Leute da und regen sich auf und fangen halt an, darüber zu diskutieren, warum gibt es denn da Handspiel und hier nicht. Es wird auch nichts von den Leuten aufgelöst. Ja, also Das kann man ja an der Stelle sagen. Offensichtlich war es halt eben so, dass das eine Handspiel innerhalb, und zwar klar innerhalb des Strafraums stattfand, und das andere eben knapp nicht. So, und deswegen gab es gegen uns einmal Strafstoß und für uns eben nicht. So,
ja, und nicht mal Freistoß. Und ich finde, das wäre ja tatsächlich aus Schiedsrichtersicht auch relativ clever gewesen. Du hättest einfach auf Handspiel und Freistoß entschieden, weil dann hätten wir zwei uns hier nicht so aufregen müssen. Und dann ist das Handspiel geahndet, du gibst aber keinen Elfmeter und alles ist eigentlich gut. Oder noch besser, du findest im Vorfeld der Situation noch irgendwo ein fragwürdiges Millimeterabseits und kannst die Entscheidung einfach komplett an die KI verlagern, weil die macht sowieso alles richtig.
Ja, aber dafür hätte er ja das Handspiel ja sehen müssen. Gut, aber das hat er ja nicht gesehen.
Er hat ja auch nicht gesehen, dass das Handspiel von Chris Führig im Strafraum ist. Also,
ja, richtig. Ja. Aber für deine, ich bin ja bei dir. Also du hättest ja ganz normal Handspiel pfeifen können. Aber das ist ja das Nächste. Vielleicht hat er ja das Handspiel gesehen, hat aber gesagt, nö, ist unabsichtlich, lässt weiterlaufen. Dann meldet sich der VAR, sagt, nee, Moment mal, ich glaube, das ist absichtlich. Dann stellen sie aber fest, war aber knapp nicht im 16er, lass mal weiterlaufen. Aber ja, all wie gesagt, das, was da passiert, das will ich wissen.
Nein, aber das ist ja für mich wirklich VAR in a nutshell. Also sie prüfen es und sagen, du lagst falsch. Eigentlich müsste es Freistoß geben, aber da es ja nicht im 16er ist, kann es keinen Freistoß geben. Aber wenn du es doch eh prüfst und das Spiel unterbrichst, dann gib doch einfach den Freistoß. Also ich verstehe es
doch nicht mehr. Das geht ja,
es geht nicht mehr, weil der DFB sagt, es geht nicht mehr. Aber es wäre nur
ja,
logisch, gut,
aber du musst dich ja an die Regeln halten. Nee, dann hast du das Problem, dass du ja ständig irgendwelche Situationen überprüfen musst, mitten auf dem Platz. Das ist ja auch wieder scheiße. Also ich finde schon okay, dass wir das einschränken auf wichtige Spielszenen, also sprich im Strafraum gibt es Strafstoß oder nicht, rote Karten, sowas. Also wenn ich jetzt anfange, jedes mutmaßliche Handspiel irgendwo in der Spielmitte zu checken, dann drehe ich komplett durch, glaube ich.
Natürlich, aber in dem Fall ist es ja an der Strafraumgrenze und du hast ja schon die Verzögerung, weil du es gecheckt hast. Also und dann kannst du auch aufgrund dieses Checks eine Entscheidung fällen. Also weil die Unterbrechung hast du ja sowieso gehabt.
Ja, und wenn du einen Spieler hast wie Marcelo Bardon, dann sagt der, okay, da hättest du auch 40 Meter vorm Tor so eine Entscheidung treffen können, weil den hätte ich reingemacht. Ja. Also du musst irgendwo eine Grenze ziehen. Ich verstehe das. Ich verstehe auch deine Logik, klar. Weil es ist ja offensichtlich gewesen, dass es ein Handspiel war. Ja. Aber das gibt das Regelwerk nicht her. Und ich bin ja froh, wenn ich das Regelwerk nicht irgendwie mir so hinbiegen muss, damit ich halbwegs verstehen kann, was da jetzt gerade entschieden wurde. Ja, also hier kann ich es nachvollziehen? Kann es keinen Freistoß geben? weil es eben vom Regelwerk nicht abgedeckt ist. Ist für mich okay, kann ich mitleben. Ist trotzdem eine Fehlentscheidung, kann ich aber mitleben. Hat der Schiedsrichter nicht gesehen, ist okay. Aber was ich halt nicht verstehe, sind dann Situationen, die wir ja auch schon ganz oft erlebt haben, wo es eindeutig ein Foulspiel gibt im Strafraum, Handspiel, was auch immer. Und dann wird halt einfach weiterlaufen gelassen oder was auch. Jetzt rede ich wieder.
Wir machen weiter. Das ist halt noch unangenehmer als eine Auswärtsniederlage am Milan-Tor, die VAR-Diskussion. Das lassen wir jetzt.
Wobei es nicht, ich möchte mal sagen, es geht mir nicht um die Entscheidung, die am Ende jetzt steht, sondern es geht darum, zu erklären, wie man zu dieser Entscheidung kam. Ich kann damit leben, wenn Benjamin Brandt danach sagt, also das Handspiel habe ich nicht gesehen, wir haben es gecheckt, dann wurde es mir auch klar, aber da es halt nicht innerhalb des Strafraums stattfand, können wir hier keinen Elfmeter geben. Aber das habe ich übersehen. Damit kann ich leben. Aber hier weiß ich jetzt ja noch nicht mal, was wurde da diskutiert.
Genau.
Vielleicht hat der Brandt wirklich gesagt, das ist keine Absicht, pfeife ich nicht. So, und dann kriegt nämlich der Elfmeter, der gegen Chris verhängt wurde, ein Geschmäckle. Weil das ist fast gleiche Situation. Und da kann ich auch dafür appellieren, dass es keine Absicht war. Und da gibt dann. Und das ist das Problem, was ich habe.
In beiden Situationen keine Absicht war. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Und wahrscheinlich würden wir über das Handspiel von St. Pauli in der 28. gar nicht reden, wenn es halt hinterher nicht den Elfmeter gegen uns gegeben hätte, bei vergleichbaren Situationen einfach. Und das ist halt dann wieder so bitter, dass in einem Spiel zwei ähnliche Situationen einmal gepfiffen wird und einmal nicht gepfiffen wird.
Das sollte man vielleicht auch noch sagen, Sinani verwandelte den Elfmeter problemlos.
Ja, wie er vielleicht ist.
Alex Nübel, genau. Und dann kommt eben die Szene, die haben wir auch schon ganz kurz angerissen, die den VfB vielleicht nochmal hätte zurückbringen können. Das war die Chance von Dennis Undaff in der 59. Minute. Auch hier, das machen wir eigentlich ganz gut. Dreimal schön nach vorne verteidigt, auch immer wieder nachgesetzt. Das waren natürlich davor auch nicht die besten Pässe, aber du bist immer wieder draufgegangen, das machen sie gut. Stillers Ball auf Demirovic und dessen Pass auf Undaff sind top. Dennis dann eigentlich mit der richtigen Idee, der Chip über Vasil. Ich habe mir gedacht, der Ball hüpft da schon arg, also es ist schon ein heftiger Acker da in St. Pauli. Aber dennoch würde ich behaupten, den darf er schon machen. Aber irgendwie hat es nicht geklappt an diesem Samstag.
Eine Idee fand ich auch richtig gut, Ausführung eher so mittelmäßig. Ich habe es mir auch angeguckt und aus der Kameraperspektive hüpft der Ball ja einmal ganz, ganz seltsam auf. Und ich dachte, dass sich Dennis den vielleicht mit dem Kopf nochmal vorgelegt hat oder war es wirklich irgendwie eine Rasenanomalie? Also ich weiß es gar nicht, aber auch das gehört zum Spiel. Wenn Dennis Undaff diesen Lupfer halt reinmacht, dann sagen wir, gut, von Demirovic und Undaff war nicht viel zu sehen, aber dann dieser geniale Pass von Demirovic und der geile Lupfer von Undaff, ja, alles richtig gemacht. Halt, ne? Aber so ist es halt in dem Spiel gewesen. Geiler Pass, gute Idee, mittelmäßiger Abschluss und kein Tor. Und dann war es für mich eigentlich auch schon so ein bisschen klar, okay, das wird, glaube ich, jetzt ganz schwierig, da noch irgendwas mitzunehmen.
Ich habe es mir gerade mal angeguckt. Ich glaube, Dennis nimmt den wirklich so mit dem Kopf mit.
Schon, oder?
Ja, das ist so. Der nimmt den nochmal mit dem Kopf mit. Vielleicht hätte er einfach direkt draufwemsen sollen.
Ja, das, also weil der Ball, du denkst eigentlich, der hüpft eigentlich in seine Laufrichtung und dann macht der Ball so eine komische Richtungsänderung und ich glaube, da hat er halt mit dem Kopf nochmal so nach links rübergelegt, was aber nicht wirklich zielführend war.
Nee, hat nicht funktioniert und man muss sagen, so ein wirkliches Powerplay haben wir danach auch nicht gesehen vom VfB Stuttgart, ganz im Gegenteil. Ich fand, St. Pauli hatte noch ganz ordentliche Chancen nach Eckbällen und nach Kontern. Einmal dein Spieler, Sands, in der 63. Minute, ja, hat beinahe getroffen per Kopf nach einer Ecke. Aber ich wusste natürlich, der trifft eh nie. Deswegen war ich da komplett entspannt und hatte plötzlich wieder Hoffnung, dass noch was passieren kann für den VfB. Spaß beiseite. Die Situation in der 83. Minute möchte ich noch ganz kurz anreißen. Da gehen wir natürlich schon volles Risiko. Buanani, Assignon kamen für Führich und Wagnermann. Dennoch, ich weiß nicht, wen Hendricks jetzt hier anspielen wollte, weil sein Pass vermutlich auf Jeltsch war fast zu steil. Und für Assignon, der da hinten auch noch stand, war er eigentlich zu kurz, ja, dann gewinnt St. Pauli den Ball, dann geht's natürlich auch wieder ab nach vorne. Das Kreuzen von Kahrs war richtig gut, muss man sagen. Noch geiler war aber dann Alex Nübel, der ja seine beste Parade des Tages zeigte. Mhm. Schulter, Kinn, Hauptsache nicht drin.
Also das, aber wie er da steht, wirklich wie so ein Fels halt, ne? Also, du würdest sagen, wahrscheinlich früh Position gefunden, aber da macht er sich ja noch breit und da ist halt kein Weg, der an ihm vorbeiführt halt, ne? Und dann hält er den mit allem, was er hat.
Keine Angst gezeigt, einfach genommen wie ein Mann. Und wie eine Frau. Also auch Frauen nehmen den Ball. So, natürlich. Irvine hat dann nochmal einen Abschluss aus weiß nicht, was das waren, 8-9 Meter nach einer Ecke in der 84. Minute, das war auch keine schlechte Chance.
Mhm. Ja, und dann nochmal kurz irgendwie Sands, mein Player to watch und Irvine, die dann Doppel-Sechs gespielt haben. Ich fand das schon spektakulär, weil ich glaube, Irvine kam ja auch neu rein nach langer Verletzung, hatte, glaube ich, gesagt, ja, der kann irgendwie 60 Minuten spielen, hat dann komplett durchgespielt, ging am Ende komplett auf dem Zahnfleisch. Ich glaube, Sands hat sich zwischendurch auch die Nase gebrochen oder hatte was an der Nase oder so. Also deren Doppelsechs war ein komplettes Lazarett und die haben es halt trotzdem so durchgespielt, dass der VfB ja auch, glaube ich, zwischen der Undav-Chance und dann dem Tor von Jamie Leveling eigentlich keine Chancen mehr hatte. Ne? Also das war brutal.
Ja, du hattest noch die Situation von Buanani, die ich gleich mit dir besprechen will, Sebastian.
Aber auch sehr spät, oder?
Ist eine gute Überleitung, genau. Ja. Also ich brauch dich, glaube ich, gar nicht fragen, ob du noch ein Fünkchen Hoffnung hattest für die Schlussphase. Aber gut, komm, wir machen es noch rund. Reden kurz über die Chance von Buanani. Ich fand die Flanke von Leveling brutal. Nur deswegen nehme ich die Szene hier mit rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Flanke von Jamie rüber auf Badreddin, die war unfassbar geil. Was nicht so geil war, war, dass sich Badreddin erneut einfach wieder festgedribbelt hat. Aber hier möchte ich ihn erstmal schützen. Möchte ich ihn wirklich schützen. Weil du hast keinerlei Freilaufbewegungen im 16er. Überhaupt keine Bewegung grundsätzlich um ihn herum. Du musst ihm doch Optionen geben. Also klar, der kann den Ball irgendwie auf stumpf da reinlöffeln oder so und hoffen, dass einer rankommt. Aber so ein paar Optionen, wenigstens eine. Gib ihm eine Option. Und das muss nicht unbedingt Asignor im Rücken sein, sondern irgendwie biet dich an. Versuch was. Mach etwas, was den Gegner schwerer macht, deinen Ballvortrag zu verteidigen. Habe ich nicht gesehen. Deswegen scheitert Badreddin auch zunächst. Asignor leitet dann die zweite Welle ein. Der Ball kommt wieder links raus auf Jamie, der diesmal auf den zweiten Pfosten chippt, nachdem er gemerkt hat, okay, die Flanken kriegt er nicht runter. Versuchen wir es mit dem Chip. Und dann trifft Buanani den Ball nicht richtig. Ist eigentlich eine super Chance, ist natürlich technisch anspruchsvoll. Mhm. Aber ich sag mal so, Europa League, Bern, da habe ich Spieler gesehen, die können so einen ins Tor jagen.
Mhm. Ja, und trifft den Ball nicht richtig, ist natürlich auch sehr verharmlosend. Also ich würde sagen, ja, trifft ihn überhaupt nicht. Hast du den XG-Wert zufälligerweise auf deinem Papier stehen? Ja. Weil der würde mich schon interessieren.
Nee, habe ich nicht. Scheiße. Also offensichtlich hat er den Ball gar nicht getroffen. Das wird hier nicht aufgeführt als Chance, tatsächlich. Ja, die letzte Chance, die ich hier zu Buche stehen habe, bevor dann das Tor fällt, war Schema Andres. Mit einem Rechtsschuss hat ein XG von unter 0,01, also unterhalb von messbar.
Ja, deswegen, also zwischen der Undav-Chance und dem Tor von Jamie Leveling hat es der VfB halt nicht geschafft, leider in einer halben Stunde eine ernsthafte Torchance herauszuarbeiten.
Und dann hatten wir ja noch ganz am Ende das Tor von Jamie Leveling zum 1:2. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal tiefen analysieren. Möchte ich nur Arevalo hervorheben, der nach seinem Abschluss in der Aktion bleibt. Der Abschluss an sich war jetzt nicht so berauschend, aber wie gesagt, er bleibt in der Aktion, legt Jamie das Ding auf. Der Schuss war nice, war gut gemacht. Wie ging es dir in dem Moment? Kam da nochmal so ein Stück weit Hoffnung auf? Oder hast du auch gedacht, so wie es mir ging, ne, irgendwie fühle ich es nicht?
Ich habe es nicht gefühlt. Andererseits ist es halt Fußball und da kann immer mal noch ein Ball irgendwie reinmurmeln. Dann hast du, glaube ich, 6 Minuten Nachspielzeit gehabt. Also so ein Fünkchen Hoffnung hatte ich schon noch, aber wie du sagst, ich habe es halt auch nicht gefühlt. Also ich habe den VfB jetzt nicht als ein Team empfunden, was drauf und dran ist, da noch den Ausgleich zu schaffen. Also wenn, dann vielleicht mit viel Glück oder einem Distanzschuss. Das ist dann vielleicht auch so was, ich sage es hier immer regelmäßig, dass mir wirklich fehlt, das ist jetzt keine Kritik am Trainer, sondern eher am Kader, dass man halt noch irgendjemanden einwechseln kann, der dem Spiel noch komplett neue Facette gibt. Jemand mit einem unfassbar guten Distanzschuss, jemand mit unfassbar guten Dribbelfähigkeiten, jemand, der brutal kopfballstark ist, du sagen kannst, okay, wir prügeln die Bälle nur noch nach vorne und diesen Spieler, den hast du halt nicht und insofern hätte ich jetzt auch, wenn der VfB, wir haben es gerade angesprochen, in 30 Minuten keine Torchance erarbeiten kann, dann trifft, also dann fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran, warum man dann nochmal treffen soll in 6 Minuten und so kam es dann ja auch.
Zum Thema Nachspielzeit möchte ich noch kurz sagen, weil das auch diskutiert wurde. Also ich fand's okay, dass da jetzt nicht nochmal eine Zusatzminute rangehängt wurde, denn das Tor fiel ja sozusagen in die bereits angezeigte Nachspielzeit hinein. Ja, und wenn man es ganz genau stoppt, fehlen uns eigentlich 30 Sekunden. Mhm. Ja, also es wurden 6 Minuten angezeigt, da wurde aber noch 30 Sekunden, weiß ich nicht, gejubelt, wahrscheinlich nicht viel, aber zumindest mit Ball über den Platz gelaufen. Und die fehlten am Ende. Aber also Sind wir ehrlich, also wenn wir da jetzt anfangen, die Niederlage darauf zu schieben, also wird's mir irgendwann zu blöd und wahrscheinlich gleicht sich das auch über die Zeit aus und wir akzeptieren auch mal so eine Niederlage, mit einer gewissen Größe akzeptieren. Einfach sagen können, okay, das war der Nachmittag, an dem war der FC St. Pauli besser als der VfB Stuttgart. Da brechen wir uns wirklich keinen Zacken aus der Krone. Kann man so akzeptieren, kann uns ein Ansporn sein, dass uns das bei Spielen, die wir dann vielleicht in der Zukunft bestreiten müssen, gegen motivierte, zäckige Gegner nach 9 Spielen in 28 Tagen, dass wir die dann nicht mehr verlieren. Also für mich ärgerlich, aber kein Beinbruch. Weiter geht's. Wie ordnest du das Spiel ein?
Ja, ich glaube, wenn der VfB Stuttgart gegen St. Pauli spielt, dann verlieren wir das Spiel eigentlich nur, wenn wir es zulassen. Also unser Kader ist ja eigentlich, ich sage es ungern, zu gut, um gegen den Tabellenvorletzten zu verlieren. Aber ich meine, das passiert sogar den Bayern gegen Augsburg, ne? Nur den Bayern passiert es halt vielleicht einmal in der Saison und uns halt dann ein paar Mal häufiger. Und ich hatte es schon gesagt, für mich kamen da am Samstag ein paar Faktoren zusammen. Die dritte englische Woche in Folge, eine gewisse Müdigkeit in den Beinen. Aber ich glaube vor allen Dingen wirklich im Kopf und ein richtig gut eingestellter Gegner mit dann auch wirklich frenetischen Fans, die dann ihre Chance gewittert haben, endlich mal wieder zu gewinnen. Und das, die Tatsache, dass halt viele Dinge, die zuletzt für uns liefen, auf Seiten der Hamburger gekippt sind. Also wenn wir in der 28. Minute diesen soften Handelfmeter bekommen und treffen, gewinnen wir das Spiel. Wenn Chris Führich in der 13. das Tor macht, ich glaube, dann gewinnen wir das Spiel. Aber so war der VfB am Samstag einfach nicht in der Lage, sich gegen die Widerstände durchzusetzen, die Blessin und Pauli dann einfach aufgebaut haben. Und dann ist es am Ende für mich eine komplett verdiente Niederlage. Und man darf ja nicht vergessen, es ist die erste Niederlage seit dem 0-5 gegen die Bayern. Und wenn das jetzt ein Einzelfall bleibt und wir am Samstag gegen Köln eine Mannschaft sehen, die wieder energetisch spielt, die motiviert ist, die uns wieder begeistert mit Tempo, mit Spielfreude, dann kann ich auch mit dieser Niederlage leben, denn wir werden nicht jedes Spiel gewinnen. Und dass wir jetzt zum ersten Mal dann Anfang Februar verlieren, ja, ist halt so. Und ich bin ganz ehrlich, also ich darf es ja kaum sagen, aber lieber unterstütze ich St. Pauli mit 3 Punkten im Abstiegskampf, als dass wir jetzt gegen Wolfsburg, Mainz oder Augsburg verlieren. Also das ist mir dann deutlich lieber. Und Sebastian Hoeneß hat es ja nach dem Spiel auch gesagt, so sinngemäß, also das darf zwar nicht passieren, aber es passiert nun mal und es geht auch jetzt darum, dass man aus solchen Spielen lernt und guckt, wie man sowas abschalten kann und ob dieser Lerneffekt eingetreten ist, das können wir übrigens schon relativ bald sehen, denn ich habe mal den Spielplan geguckt und am 22. Februar spielen wir gegen Heidenheim. In Heidenheim und es ist das Spiel zwischen den beiden Celtic-Spielen. Also und da bin ich mal gespannt, wie sich da die Mannschaft dann präsentiert.
Ja, also das wird mit Sicherheit interessant.
Weil 22. Februar Heidenheim, da liegt wahrscheinlich noch ein halber Meter Schnee. Also
davon ist auszugehen. Und es wird stark winden.
Definitiv.
Für mich war es halt ein Spiel, da fehlten zuerst die Ideen, dann irgendwann die Kraft und dann glaubte St. Pauli auch an den eigenen Matchplan. Also das hast du richtig gemerkt, wie die immer selbstbewusster wurden und überzeugter von dem, was sie da getan haben. Ja? Und vielleicht fehlte dem VfB ein bisschen die emotionale Involviertheit, ja, in die ganze Nummer. Also man kennt das ja, man geht dahin, hat gute Spiele davor gezeigt, geht davon aus, dass man das jetzt auch irgendwie über die Bühne bringt und dann haben wir ja mal 2 Tage frei und können uns dann einmal eine Woche lang auf den nächsten Gegner vorbereiten. Also komm, einmal noch und dann geht das schon und dann ist das vielleicht mit eines der härtesten Spiele in diesem Riesenblock, ja, von 9 Spielen in 28 Tagen. Und ähnlich wie gegen Freiburg habe ich mir nach dem Spiel so gedacht, du wirst es in der Bundesliga einfach nicht hinbekommen, nur über individuelle Qualität und vielleicht auch über gute taktische Ideen einen Gegner niederzuringen, der in der Lage ist, defensiv gut zu stehen und auch noch bereit ist, 6 Kilometer mehr zu laufen als du. Und das ist eine Gemengelage, das gleicht der VfB eben nicht durch individuelle Klasse aus, das möchte ich nochmal sagen. Und ich hoffe, dass der nächste Schritt bei der Mannschaft ist, dass man solche Spiele trotzdem irgendwie über die Bühne bringt. Also vielleicht nicht unbedingt alles immer gewinnt, aber dann auch nicht verliert. Das wäre für mich jetzt so ein nächster Entwicklungsstep, dass man dann eben vielleicht auch durch eine verbesserte Rotation, also die werden ja auch immer mehr dazulernen, ja, solche Spiele dann zumindest mal unentschieden gestaltet. Ja, ich hätte auch ein Arevalo, ein Schema gerne früher gesehen. Ich fand, die haben eigentlich schon ein bisschen, ja, ich sag mal, Haltung mit reingebracht. Ich sag immer wieder gerne Haltung, weil ich hatte das Gefühl, dass sich das manche zu einfach vorgestellt haben und dann nicht mehr hochfahren konnten. Also es geht mir nicht um Mentalität oder so, sondern es geht einfach darum, wie du es hervorragend beschrieben hast. Du möchtest eigentlich laufen gehen, gehst vor die Tür, es regnet und dann hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du gehst trotzdem laufen oder du gehst rein. So, und es gab ein paar Spieler, die sind dann reingegangen. So, ja, leider, haben sich einen Kakao gemacht, leider Gottes. Und das hat mich natürlich gestört, aber das passiert. Es war nicht unterirdisch, es war nicht gut, aber es passiert. Ich fand die Restverteidigung nicht katastrophal schlecht. Es waren am Ende zu viele Aktionen, wo wir einfach nur reagiert haben und nicht agiert haben. Nach vorne war es zu wenig, haben wir gesehen, zu wenig Ballzirkulation, zu wenig Tiefenläufe. Der VfB war insgesamt zu langsam. Ohne Ball gab es zu wenig Bewegung. Also es mangelte allgemein an der Kreativität. Und mein Eindruck war, dass man bei einigen Spielern merkte, minimaler Aufwand mit der Hoffnung auf maximalen Ertrag. Und das funktioniert gegen eine aggressive und intensive Pressingmannschaft einfach nicht. Und wenn es jemand wissen müsste, dann der VfB Stuttgart, denn wir sind auch so eine. Und wir wittern das auch, wenn Mannschaften eben nicht die nötige Haltung mit reinbringen. Dann schlagen wir sie. So einfach ist das.
Ja, und vor allen Dingen solltest du die Mannschaft auch besser wissen, wenn man gegen St. Pauli spielt, weil erinnere dich, also in der vergangenen Saison haben wir zu Hause unglücklich verloren. Dann am Millantor haben wir 1-0 gewonnen mit ganz vielen Chancen, aber auch erst da fiel das Tor in der 88. Minute und nur das Hinspiel dieser Saison haben wir relativ deutlich gewonnen. Aber es ist nicht so, dass St. Pauli irgendwie ein Lieblingsgegner vom VfB ist. Also man hätte wissen können, was da kommt.
Spaß macht's nie. Das können wir festhalten. Kommen wir zum Spieler der Saison. Überraschenderweise, Sebastian, haben nur 465 Menschen abgestimmt.
Ich verstehe es, ich verstehe euch alle, ja.
Und diese Stimmen fielen wie folgt aus. 175 Stimmen bekommt Ramon Hendricks, damit von euch 3 Punkte. 75 Stimmen Maxi Mittelstädt und damit von euch 2 Punkte. Und 70 Stimmen Alex Nübel und damit von euch 1 Punkt.
Sebastian? Find ich spannend, weil ich fand, Ramon Hendricks hat eins seiner eher schlechteren Spiele gemacht, aber...
Der würde ich auch sagen,
ist Publikumsliebling auf Discord, glaube ich.
Das zum einen. Und zum anderen haben wir den, glaube ich, in der Hinrunde ein paar Mal nicht bepunktet, wo er es eigentlich verdient
hat. Ja, okay.
Deswegen lasse ich das mal durchgehen. Jetzt bist du dran.
Ja, gerne. Also
bist du.
Ja, wirklich harte Nummer. Das haben sich ja nicht so viele angeboten. Ich habe mir mal 3 rausgesucht, die natürlich dann dementsprechend jeweils 2 Punkte bekommen. Die ersten 2 Punkte vergebe ich an Alex Nübel für einen durchaus soliden Auftritt und natürlich die starke Gesichtsparade. Also der ist nicht wieder reingegangen, der ist in den Regen gegangen und ist seine Runden gelaufen. Also der hat alles gegeben dafür, dass der VfB möglichst wenig Tore bekommt. Ich gebe 2 Punkte an Maxi Mittelstädt, der defensiv einfach einiges verhindert hat und auch offensiv noch ein paar gute Aktionen hat. Also für mich war er noch einer von denen, die offensiv am ehesten an ihre Normalform gekommen sind. Und ich gebe 2 Punkte an Jamie Leveling, nicht nur für das Tor, sondern auch dafür, dass es sein 5. war in dieser Saison. Und das ist jetzt schon Rekord. Also noch nie häufiger für den VfB und wahrscheinlich sowieso noch nie in der Bundesliga getroffen. Da werden ja hoffentlich noch ein paar dazukommen. Also er ist definitiv effizienter geworden.
Also Glückwunsch an der Stelle an Jamie Leveling und an den VfB Stuttgart, weil schließlich profitieren wir ja alle davon. Mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe mich auch schwer getan. Wem gebe ich meine Punkte? Mein Prinzip war dann, wer hat am wenigsten Fehler gemacht? Und da landete ich natürlich relativ schnell bei Alexander Nübel. Dem gebe ich 2 Punkte. Einmal der Karschuss, super geblockt. Und dann muss ich auch sagen, ansonsten war das ordentlich von ihm, was er gemacht hat. Also keinen Fehler gemacht vor dem Gegentor und auch sonst sich nicht zu Schaden kommen lassen. Also das war in Ordnung. Finjelic war gegen den Ball für mich auch noch der zuverlässigste, ja, war der Spieler, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat und auch die meisten Balleroberungen hatte. Seine Pässe fand ich gut, hat auch immer mal wieder einen Hauch Vertikalität mit reingebracht. Also der gefiel mir insgesamt wirklich ordentlich. Einer der Spieler, die nicht besonders abgefallen sind, deswegen auch er mit 2 Punkten bedacht. Jamie Leveling kriegt von mir 1 Punkt fürs Tor und Arevalo 1 Punkt für die Vorlage.
Ja, sehr schön, also, sehr schön.
So oft habe ich ja nicht die Möglichkeit, ihn zu bepunkten. Und Sebastian, dann dachte ich mir, dann haue ich jetzt einfach mal raus. So. Achso, jetzt sehe ich gerade, es ist tatsächlich so, Jamie Leveling, weil du es angesprochen hast, hat 4 seiner 5 Saisontore im Jahr 2026 gemacht. Es ist das Jahr des Levelings.
Jamie's on fire, ja. Ich meine, der schießt sich langsam warm fürs Europa-League-Finale und fürs DFB-Pokal-Finale. Also, ich meine, wenn er so weitermacht, dann kommt er, wird er 2-stellig treffen. Ja, richtig.
Stimmt. Gut. Stimmt, das ist alles noch drin. Wir werden es mitverfolgen, Sebastian. Und wir werden es auch besprechen. Am Donnerstag vielleicht noch nicht, denn da reden wir natürlich über das, was in Zukunft passiert. Der VfB Stuttgart trifft auf den 1. FC Köln. Und wir sprechen über das, was im NLZ so abging am Wochenende. Durchaus Erfolg geworden.
Oh ja, endlich mal wieder, ne?
Absolut, bei den Frauen natürlich auch. Die Leihspieler sind mit dabei. All das, was ihr sonst zu hören bekommt, gibt's am Donnerstag in einer weiteren Ausgabe. Wir haben uns heute, wie gesagt, für dieses Format entschieden, dass wir nur dieses Spiel besprechen. Würde uns natürlich interessieren, wie euch das gefallen hat. Also schreibt's gerne bei Discord in den Podcast-Kanal oder hinterlasst einen Kommentar auf YouTube und auf Spotify. Das war's von meiner Wenigkeit, Sebastian. Ich danke dir. Für dich geht's jetzt gleich rüber zum Millerton, habe ich gehört. Da gilt es, das Spiel auch nochmal zu rekapitulieren.
Ja, und wahrscheinlich werde ich einen komplett euphorisierten Gastgeber haben, aber ich bin bereit dafür und werde nochmal was Ähnliches erzählen wie jetzt hier. Und aber vor dem Spiel, nach dem Spiel wirklich ein sehr schönes Format. Also wenn wir irgendwann mal mehr Zeit haben oder ein Team oder so, könnte ich mir das auch vorstellen, das mal für den VfB zu machen, weil es macht wirklich Spaß. Also man lernt dann tatsächlich den Gegner aber noch ein bisschen besser kennen aus Sicht des Fans oder des Podcasters vom Gegner. Und wir haben das ja auch hin und wieder schon mal gemacht, wenn wir die Zeit hatten.
Ja, macht großen Spaß, auch das Ganze vorzubereiten. Aktuell schaffen wir es zeitlich nicht, ist aber im Hinterkopf. So wie ganz viele Ideen, die noch nicht umgesetzt wurden. Ihr könnt natürlich reinhören in den Millanton und Sebastian dann vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive beim Rekapitulieren zuhören. Das soll es gewesen sein. Wir hören uns dann Freitag früh erneut. Wir nehmen am Donnerstag auf. Freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.